بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بكم تنام الله صلى الله عليه وسلم بمهات شكات من البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bin zurück, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bin zurück, dass Muhammad صلى الله عليه وسلم Allahs Diener und sein Gesandter ist. Nachdem wir uns beim letzten Mal unterhalten haben über die sogenannte Luqata, die Fundsachen, unterhalten wir uns heute über einen speziellen Fall von Luqata, bei dem es nicht um Vermögen geht, sondern um Menschen geht. Und es geht um sogenannte Findelkinder. Auf Arabisch nennt man sie Laqita. Und da die islamische Scharia die Menschen zur Barmherzigkeit zu den Mitmenschen aufgerufen hat, ist dies ein Bestandteil des islamischen Fiqh und der islamischen Scharia, dass es rechtliche Bestimmungen gibt im Umgang über Kleinkinder, die man hilflos vorfindet. Zunächst einmal zum Wort Laqit. Laqit kommt vom Verb Laqata, und Laqata bedeutet auflesen, und Laqit ist demnach das Aufgelesene, und gemeint ist in diesem Fall das aufgelesene Kind. Und das ist die sprachliche Bedeutung. Also gesetzlich werden wir das jetzt uns genauer anschauen. Gesetzlich gesehen verstehen wir unter Laqit ein Kind, von dem man weder weiß, von wem es abstammt, noch ob es ein Sklave war, ausgesetzt wurde oder verloren gegangen ist. Das ist diese Angelegenheit. Das heißt, wir sehen hier mehrere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Wir sehen also, es ist ein Kind, also kein Erwachsener. Man weiß weder, von wem es abstammt. Das heißt, wenn man wüsste, von dem Abstand, gilt er nicht als Laqit. Noch weiß man, ob es ein Sklave ist oder ein freier Mensch ist, ist einem unklar. Und man weiß nicht, ist es jetzt ausgesetzt worden oder ist einfach nur verloren gegangen. Diese Bedingungen alle müssen erfüllt sein, dass wir hier von einem Laqit sprechen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn man ein Kind oder einen Erwachsenen vorfindet, der hilflos ist, man sich nicht um ihn kümmert. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ. Wenn sie euch jedoch um der euch gemeinsamen Religion willen um Hilfe bitten, dann obliegt euch die Hilfe. Oder Allah tabarak ta'ala sagte, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Das hilft euch einander in Güte und Gottesfurcht. Insofern schließt das eine das andere nicht aus. Aber es geht hier um die religiöse Definition von Laqit und was sich daraus an rechtlichen Bestimmungen ergibt. Das heißt, wenn wir ein Kind haben, das noch nicht das Tamyiz-Alter erreicht hat, das Tamyiz-Alter liegt bei 7 Jahren, ein Kind, das darunter liegt, ist gemäß Ijma' ein Fall für die Laqit, ein Kandidat dafür, Laqit zu sein. Ab dem Tamyiz-Alter sind die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sehen das ebenfalls als oder nach der richtigeren Ansicht sehen das die Gelehrten ebenfalls als ein Laqit, aber darüber hinaus ist es kein Laqit mehr. Das heißt, Ijma' gilt für unter dem Tamyiz-Alter. Über dem Tamyiz-Alter bis zum Bulugh gibt es Ikhtilaf, und richtigerweise ist es eben noch ein Laqit. Warum? Weil es geht um die Hilflosigkeit. Es geht darum, dass man Angst vor Schaden hat und so weiter. Aber wenn ein wenn ein Mensch, der aufgefunden wird, baligh ist, dann gilt er als gemäß Ijma' nicht mehr als Laqit. Selbst wenn er geisteskrank ist, selbst wenn er Hilfe braucht, dann gelten für ihn die Regeln der Geschwisterlichkeit und so weiter, aber nicht, dass er als Laqit angesehen wird. Und dazu gehört dann auch, dass wenn man jemanden vorfindet, der ein baligh ist, aber zum Beispiel geisteskrank ist, und man darf ihn natürlich einfach nicht im Stich lassen, aber man muss nicht für ihn aufkommen, sondern das ist Aufgabe des Staates, für solche Leute aufzukommen. Wie heißt es in der, wenn also, und ein weiteres Beispiel, wir haben gesagt, die Abstammung muss unbekannt sein. Beispiel dafür, dass die Abstammung bekannt ist, wenn ein Kind wenn der Nachbar einem sein Kind gibt, damit man es auferzieht, oder ein Verwandter ein Kind auferzieht, dann nennt man das nicht Laqit, weil diese Person ist bekannt und man weiß, von wem sie abstammt. Und auch schon in der vorislamischen Zeit, in der Jahiliyyah, hat man Kinder anderen Verwandten gegeben oder zu Beduinen in die Wüste gegeben, damit sie von anderen auferzogen werden. Die sind auch hilflos, die sind auch noch haben das Tamizalter noch nicht einmal erreicht, Buluch schon gar nicht, aber dennoch gelten sie nicht als Laqit. Auch ein Waisenkind ist kein Laqit, denn ein Waisenkind bedeutet ja nichts anderes, als dass sein Vater gestorben ist, noch bevor er baligh geworden ist, noch bevor das Kind baligh geworden ist. In diesem Fall ist ein Waisenkind, aber das heißt nicht, dass es deswegen ein Laqit ist. Weil Laqit, dafür müssen die Voraussetzungen, die wir vorhin erwähnt haben, erfüllt sein. Welche Ursachen gibt es dafür, dass es zu einem Laqit überhaupt kommt? Warum gibt es solche Kinder? Warum findet man Kinder vor, von denen man nicht weiß, wer ihr Vater ist, wer ihre Mutter ist und von wem sie abstammen und die hilflos einfach irgendwo man sie auffindet? Eine der Hauptursachen dafür ist Az-Zina, wal-Iyadu billah. Az-Zina, wenn eine Mutter ihr Kind aussetzt aus Angst vor den Folgen der dass sie bloßgestellt wird in der Gesellschaft aufgrund dieser Abscheulichkeit, dieser großen Sünde, die sie aus islamischer Sicht gemacht hat. Und dann kann dies sogar in Abmachung mit dem Vater geschehen, dass sie sagen, wir setzen unser Kind aus, damit wir unsere Familie nicht mit Schande bedeckt wird oder ähnliches. Armut kann ebenfalls ein Grund sein, dass Menschen einen schwachen Iman haben und sie deswegen glauben, dass ihre Kinder sie arm machen könnte und sie dabei vergessen und vernachlässigen, dass Allah tabarak wa ta'ala sie versorgt und auch ihre Kinder versorgt. Und dass der Mensch hilflos ist, sich selbst gegenüber, dass der Mensch nicht mal für seine eigene Versorgung sorgen kann, wenn Allah nicht das bestimmt hat. Und das Gleiche gilt auch für die Versorgung eines Kindes. Darüber hinaus kann es auch einfach sein, dass ein Kind verloren gegangen ist und nun hilflos ist. Das Urteil über das Aufnehmen eines Laqit ist eine Fard Kifaya, eine Kollektivpflicht. Wenn also jemand diese Aufgabe übernimmt, entfällt diese Aufgabe, diese Pflicht allen, die dazu imstande gewesen wären. Ansonsten würden diejenigen, die dazu imstande gewesen wären, sündigen. Und der Beweis für die Pflicht sind die allgemeinen Beweise aus dem Koran und der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass man seinem Glaubensbruder zu helfen hat. Der Prophet, alaihi sagte, Unsur achaka zaliman au mazluma. Er hilft deinem Bruder, egal ob er im Recht ist oder im Unrecht ist. Das heißt, in jedem Zustand hat sein Bruder zu helfen. Die Frage ist nur, wie man hilft. Man fragte ihn, alaihi wasallam, dass man ihm hilft, wenn er im Unrecht ist, Entschuldigung, dass man ihm hilft, wenn er im Recht ist, ist klar. Aber was ist, wenn er im Unrecht ist? Wie soll man ihm helfen? Dann sagte er, du hältst ihm ab, davon Unrecht zu tun. Insofern hat die, dann musste man Anspruch für seinen Glauben so, dass er ihm unter die Arme greift. Und ein Laqit ist unschuldig. Selbst wenn es unehelich war und ausgesetzt war, warum trägt es die Schuld der Eltern? Trägt es nicht. Deswegen, Allah tabaraka ta'ala fordert uns dazu auf, durch diese allgemeinen Verse, dass wir uns um unseren Laqit kümmern, um einen Laqit kümmern, denn er ist großer Gefahr ausgesetzt und es könnte sogar sein, dass er sein Leben verliert. Zunächst einmal, wir haben gesagt, eine der Voraussetzungen dafür, dass ein Laqit ein Laqit ist, dass man nicht weiß, ob er ein als Sklave oder ein freier Mensch gewesen ist. In Zeiten der Sklaverei kommen solche Sachen vor. In Zeiten, wo es keine Sklaverei kommt, kommt es nicht vor. Aber entscheidend ist, man weiß es nicht. Und wenn man es nicht weiß, gilt grundsätzlich, dass der Mensch ein freier Mensch ist. Grundsätzlich gilt, dass der Mensch ein freier Mensch ist. Weil das ist die Ausgangslage. Allah tabaraka ta'ala hat die Menschen grundsätzlich als freie Menschen erschaffen. Und dass es in manchen Zeiten Sklaverei gab, ist eine Ausnahmeregel, ist aber nicht die Regel. Und das ist die Ansicht der allermeisten frühen und späten Ulama, rahimahumullahu ta'ala. Wenn man bei einem Laqit-Kind auffindet, passiert es, dass man bei diesem Laqit Vermögen vorfindet. Und dieses Vermögen, das man direkt beim Laqit vorfindet, gilt offensichtlich als sein eigenes Vermögen. Und die Erklärung dafür ist auch sehr plausibel. Eltern, die ihre Kinder aussetzen, um sie loszuwerden, machen dies in der Hoffnung, dass jemand anderes sich um sie kümmert. Nicht immer ist die Armut der Grund. Wir haben gesagt, manchmal kann ein Zina oder der Grund dafür sein. Und deswegen, sie selbst sind wohlhabend. Und deswegen setzen sie manchmal ihr Kind unrechtmäßig aus, ihr uneheliches Kind, und legen diesem viel Vermögen bei, damit jemand, der dieses Laqit-Kind findet, dieses Kind mit diesem Vermögen finanziert. Und sie wollen praktisch, Hauptsache nur, sie wollen die Schande loswerden. Sie wollen nur diese Bloßstellung in diesem Leben nicht haben. Und solch ein Vermögen, das man neben dem Laqit findet, gilt als das Eigentum des Laqit. Man darf es als Multaqit, das heißt derjenige, der den Laqit gefunden hat, sofort nehmen, um damit den Laqit zu finanzieren. Und man braucht richtigerweise auch nicht das Richter eines Urteils einholen. Entscheidend ist, dieses Vermögen gilt nicht als Luqata, wie wir im letzten Kapitel gelernt haben. Es gilt nicht als Luqata, sondern es gilt als Vermögen des Laqit, von dem man also praktisch diesen Laqit finanzieren darf. Wenn man dieses Vermögen nicht direkt beim Laqit findet, sondern vergraben bei ihm findet, so ist auch nach manchen Ulama, rahimahumullah ta'ala, dieses Vermögen auch ebenfalls Teil des Vermögens des Laqit. Auch wenn es nicht direkt bei ihm war, sondern in seiner Nähe war oder unter ihm vergraben war. Warum? Weil eine Regel lautet, ما قارب الشيء أخذ حكمه. Wenn sich etwas in der Nähe einer anderen Sache befindet, erhält es dasselbe Urteil. Das ist eine Regel aus den Usul und die hier Anwendung finden kann. Insofern, gemäß der richtigeren Ansicht, alles, was man in der Nähe des Laqit findet, nicht nur unmittelbar, sondern auch in seiner Nähe findet, betrachtet man als Teil des Vermögens des Laqit. Kommen wir nun zum Unterhalt für den Laqit. Der Multaqit hat das Recht, den Laqit von diesem Vermögen, das er bei ihm vorgefunden hat, zu finanzieren. Er hat allerdings auch die Möglichkeit, wenn er möchte, den Laqit von sich aus freiwillig zu finanzieren und sozusagen das Vermögen des Laqit dadurch zu bewahren und ihm eines Tages, wenn er älter und also erwachsen und besonnen geworden ist, ihm auszuhändigen. Aber er ist nicht dazu verpflichtet. Der Multaqit ist nicht dazu verpflichtet, von seinem eigenen Vermögen etwas auszugeben, selbst wenn er reich sein sollte. Sollte man als Multaqit nicht finanzieren können und das Kind hat auch bei sich kein Vermögen, dann ist die Finanzierung etwas der islamischen Staatskasse. Aber natürlich, in der Realität hat man nicht immer die Möglichkeit, bei der islamischen Staatskasse einen Antrag zu stellen, dass man dieses Kind finanziert bekommt. So, manchmal muss man auf die Schnelle handeln. Dann kommt es darauf an, wenn der Multaqit von seinem eigenen Vermögen etwas ausgegeben hat und dieses Vermögen ausgegeben hat mit der Absicht, es nachher zurückzuverlangen, dann hat er das Anrecht darauf, es vom Staat zurückzubekommen. Ansonsten, wenn er vorhatte, es zu, ihm zu spenden, dann hat er richtigerweise nicht das Anrecht darauf, später eine Aufwandsentschädigung dafür zu verlangen. Wie steht es um die Religion des Laqit? Denn ein Kind, das noch nicht baligh ist, also ein Mensch, der nicht baligh ist, welche Religion soll man ihm denn zuschreiben? Angenommen, man findet ein einjähriges, ein zweijähriges, ein 6 Monate altes Kind. Welche Religion soll man diesem Kind denn zuschreiben? Und diese Frage lässt sich folgendermaßen beantworten. Wenn es in einem Land ist, in dem es Muslime gibt, selbst wenn es nur wenige gibt, dann betrachtet man dieses Kind als Muslim. Und sollte es in einem Land sein, in dem es gar keine Muslime gibt, dann trachtet man dieses Kind als Kafir. Und die Begründung dafür ist die folgende Regel. Sie lautet auf Arabisch, تنزيل المعدوم منزلة الموجود. Das heißt auf Deutsch übersetzt ungefähr, etwas nicht vorhanden ist, wie etwas Vorhandenes zu betrachten. Und dieses Beispiel oder diese Regel kann man veranschaulichen an einem anderen Beispiel, einem sehr deutschen Beispiel, und zwar einen schlafenden Muslim. Ein Muslim, der schläft, ist ja nicht mukallaf. Und jemand, der nicht mukallaf ist, den kann man eigentlich nicht als Muslim oder Kafir bezeichnen. Weil er macht ja nichts. Und er ist sein geistiger Zustand ausgesetzt. Er ist nicht im Besitz seiner geistigen Kräfte. Aber trotzdem sagen wir, dieser Schlafende ist ein Muslim. Warum? Weil er in einem Zustand als Muslim eingeschlafen ist. Und das Gleiche gilt für den Kafir. Wenn ein Kafir schläft, sagen wir, er ist ein Kafir, weil er im Zustand eines Kafir eingeschlafen ist. Und dementsprechend sollte er in diesem Zustand sterben, behandeln wir diesen Menschen entweder als Muslim oder Kafir, obwohl er eigentlich nicht zurechnungsfähig ist. Und das heißt, hier wird etwas Nicht-Vorhandenes wie etwas Vorhandenes betrachtet. Das Nicht-Vorhandene ist der Islam, aber wir behandeln den Menschen so, als wäre er ein Muslim oder ein Kafir, je nachdem, welches Beispiel man betrachtet. Wie steht es um die Hadana, das sogenannte Pflegerecht? Wer hat das Pflegerecht für den Laqit? Und die Antwort lautet grundsätzlich gesehen, wenn der Multaqit Adl ist und Muslim ist, dann hat er das Recht auf die Hadana und keiner darf ihm zuvorkommen. Das heißt, wenn nichts gegen seine Adala, seine Redlichkeit spricht, und gegen seinen Muslimsein spricht, dann ist er normalerweise der Hadin, derjenige, der das erste Anrecht hat auf die Hadana. Wie steht es um das Erbe eines Laqit und sein Blutgeld? Sollte ein Laqit versehentlich getötet werden, dann ist die sogenannte Dia Aufgabe der islamischen Staatskasse. Und die islamische Staatskasse kommt für ihn auf, weil das die Gerechtigkeit bedeutet. Denn sollte jemand sterben und keine Erben hinterlassen, dann ist auch der Staat sozusagen, die Staatskasse Erbe dieses Verstorbenen. Insofern, wer den Verlust tragen würde, der bekommt dann auch den Gewinn. Im Falle der Dia oder im Falle, dass er versehentlich getötet wird oder absichtlich sogar getötet wird, stellt sich die Frage, wer ist eigentlich sein Wali in dieser Angelegenheit? Und die Antwort lautet, der Prophet a.s.w. sagte, فَالسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. So ist der Machthaber Wali jeder Person, die keinen Wali hat. Kommen wir nun zu einem weiteren Unterpunkt, und zwar es geht um den Anspruch auf den Laqit. Das heißt also, wenn jemand im Nachhinein kommt und sagt, dieses Laqit oder dieser Laqit ist mein eigenes Kind. Und wenn diese Person ein muslimischer Mensch ist, dann wird es von ihm grundsätzlich akzeptiert, sofern es keinen Grund gibt, diese Aussage zu verwerfen. Das bedeutet unter anderem, dass diese Behauptung auch realistisch sein muss. Unrealistisch wäre, wenn jemand käme und behaupten würde, dieser sei sein Kind, obwohl er selbst älter ist als er selbst. Oder er gar nicht dieses Kind gezeugt haben könnte und ähnliches. Aber es kann ja auch sein, dass er älter geworden ist. Also auch, es geht nicht um die Phase jetzt, während der Laqit Kind war, sondern auch in der Phase danach geht es immer noch um die Zuschreibung. Jemand behauptet, das ist mein Kind. Die Frage ist, kann man ihm dieses Kind zuschreiben? Und sofern es
niemanden gibt, der dieselbe Behauptung aufstellt und diese Behauptung realistisch ist, dann ist die Sache akzeptabel. Das gleiche gilt auch für, also das gilt für einen Mann als auch für eine Frau. Denn es kann ja sein, dass eine muslimische Frau gesteht, ein Kind vernachlässigt oder verloren zu haben. Oder dass jemand zunächst einmal leugnet, dass es sein Kind ist, weil es zum Beispiel aus einer Schubha-Ehe hervorgegangen ist oder ähnliches. Und dann später eingesteht und sagt, jawohl, das ist mein Kind. Und das ist ein Eingeständnis. Und wenn man eingesteht, etwas zu seinem eigenen persönlichen Nachteil, dann gibt es grundsätzlich keinen Grund dafür, dieses Eingeständnis, diesen Iqrar zu leugnen, zu verwerfen. Und wie ist die Religion dieses Kindes zu behandeln, wenn die Eltern unterschiedliche Religionen haben? Die Antwort lautet, das Kind bekommt immer die bessere von beiden Religionen. Wenn also ein Elternteil Muslim ist und das andere Elternteil Kafir ist, egal welcher Religion, dann bekommt es gesetzlich gesehen die islamische Religion zugeschrieben. Was zuvor erwähnt worden ist, über den Anspruch zu erheben, dass dieser Laqit das eigene Kind sei, dies war, als das Kind noch am Leben war. Was ist aber, wenn ein Kind gestorben ist? Oder wenn ein Laqit gestorben ist und man im Nachhinein behauptet, dies sei sein Kind gewesen? Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, akzeptieren dieses Geständnis nur zu Lebzeiten des Kindes. Aber die richtige Ansicht ist, dass dies auch nach dem Tod gilt. Die richtige Ansicht nach dem Tod gilt unter den bereits zuvor genannten Bedingungen. Die Problematik ist halt nur, warum manche das verworfen haben, weil hier indirekt der Vorwurf im Raum steht, dass man sich das Kind zugeschrieben hat, um davon zu profitieren, wie etwa von seinem Erbe. Wie schaut es dann aus, wenn mehrere Personen Anspruch erheben auf den Laqit? Grundsätzlich erst einmal schaut man sich die verschiedenen Behauptungen an. Und wenn es Hinweise gibt, dass eine Behauptung richtiger ist als eine andere, dann handelt man danach. Aber ansonsten, wenn beide Aussagen oder alle Aussagen von Leuten, die behaupten, dieser Laqit sei ihr eigenes, gleichwertig sind, so sind manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, der Ansicht, dass es zur sogenannten Qiyafa kommt. Qiyafa bedeutet, dass man anhand der äußerlichen Merkmale die Verwandtschaft von zwei Personen bestimmt oder verwirft. Und die Person, die dies macht, ist der Qa'if. Also ein Qa'if schaut sich, kann erkennen an den äußeren Merkmalen, an der äußeren Erscheinung eines Kindes, ob dies das Kind von bestimmten Eltern ist. Und diese Qiyafa ist gesetzlich. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam trat bei mir eines Tages frohen Mutes ein. Dann sagte er, hast du gewusst, dass Mujazziz al-Mudliji sowohl Zaid als auch Osama gesehen hat, wie sie ihre Köpfe mit einer Samtdecke einhüllten, dabei aber ihre Füße frei wurden? Er sagte dann, diese Füße stammen voneinander ab. Also, Osama, radiallahu anhu, war unter einer Bettdecke zusammen mit seinem Vater Zaid und nur die Füße guckten raus. Und der Qa'if sagte, und das war in diesem Fall Mujazziz, da hieß so, Mujazziz al-Mudliji, er sagte, Inna hadhihi al-Aqdam ba'duha min ba'd. Diese Füße stammen voneinander ab. Und das Besondere war, weil, und das sagte Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, Usama war schwarz und Zayd war weiß. Usama, der Sohn, hatte schwarze Hautfarbe und sein Vater Zayd hatte eine weiße Hautfarbe gehabt. Und das, was der Qa'if gesagt hat, ist die Wahrheit, ist richtig. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich auch darüber gefreut. Wie dem auch sei, die Qiyafa kann also durch die Füße, Beine, Hände, Gesicht und so weiter festgestellt werden. Auch in einer anderen Situation, in dem berühmten Hadith von Hilal ibn Umayyah, radiallahu ta'ala anhu, der einen Konflikt hatte mit seiner Ehefrau, weil er ihr Zina vorgeworfen hat und behauptet hat, dass das Kind, das sie in sich trägt, nicht seins ist. Und dann kam es zu diesem berühmten Prozess, den man Mula'ana nennt. Mula'ana bedeutet sprachlich, dass sich gegenseitige verfluchen. Ziel davon ist, dass man so diese Sinner von sich weg abstreitet oder jemandem dies vorwirft, aber als Ehepartner hat man in diesem Fall keinen Beweis. Und man möchte auch das Kind abstreiten. Und der Prophet, والسلام, nachdem das weltliche Gericht beendet war und diese Angelegenheit auf das Gericht im Jenseits vertagt worden ist, sagte er, sallallahu alaihi wasallam, Absiruha, beobachtet sie, wenn sie ein Kind mit dunklen Lidern bekommt, großem Gesäß und breiten Unterschenkeln, dann gehört es Shariq ibn Sahma. Shariq ibn Sahma ist derjenige, dem Hilal radiallahu anhu vorgeworfen hat, dass er Zina begangen hat mit seiner Ehefrau. Der Überlieferer sagte, sie brachte dann ein solches auf die Welt. Also ein Kind, das so aussah, als wäre es der Sohn von Shariq, tatsächlich ein Zina-Kind. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn das aus dem Buche Allahs noch nicht stattgefunden hätte, hätte ich noch etwas mit ihr zu erledigen gehabt. Und dass diese Aussage beweist, die Gesetzlichkeit der Qiyafa wäre da nicht in diesem speziellen Fall die Ayat im Koran herabgesandt worden, und die entschieden haben, wie der Prophet والسلام, zu diesem Fall zu handeln hat, oder ein Richter in diesem Fall zu handeln hat im Islam. Woher weiß man, dass ein Qa'if sich auskennt? Weil er für die Richtigkeit seiner Qiyafa bekannt ist. Und weil man ihn auf die Probe stellt, indem man verschiedene Kinder mit unterschiedlichen Vätern durchmischt sozusagen, und ihn bestimmen lässt. Und wenn er meistens richtig liegt und entschlossen, also nicht zweifelhaft, sondern entschlossen ein Kind seinem Vater zuschreiben kann, dann handelt man nach seiner Aussage. Ansonsten, wenn er sich unsicher ist, dann nach seiner Aussage zu handeln, kann man nicht, weil er nicht entschlossen gesagt hat, welches Kind von wem abstammt. Und manche Ulama, rahimahullah, sagen, wenn es unklar ist, dann hat der Laqit die Wahl zu entscheiden, wer sein Vater ist. Und andere Ulama sagen, dass man in diesem Fall lost. Wallahu tabarak ta'ala alam. An dieser Stelle sei noch zusätzlich erwähnt, dass der Laqit nicht den gleichen Namen tragen darf wie der Multaqit. Ein Laqit ist per Definition ein Kind, das unter anderem dessen Abstammung unter anderem unbekannt ist. Deswegen darf man diesen Laqit nicht den gleichen Nachnamen geben oder Vaters Namen geben wie der Multaqit. Allah tabaraka ta'ala sagt im Koran al-Karim, ud'uhum li'aba'ihim, huwa aqsatu 'inda Allah. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Nennt sie nicht nach ihren Vätern. Das ist gerechter vor Allah. Wenn ihr ihre Väter nicht kennt, dann sind sie eure Brüder in der Religion. Und deswegen, man kann ihnen zum Beispiel den Namen geben, einen Namen geben und sagen, Sohn von Abdullah. Weil Abdullah wird Diener Allahs. Zum Beispiel. Man schließt nicht seine Geschwisterlichkeit aus, man schließt nicht sein Muslimsein aus, aber man darf nicht ihm einen Menschen zuschreiben, von dem er nicht abstammt. Sollte er den gleichen Namen tragen, oder man sagen, ein Multaqit ist ein Vater, hat Kinder und findet jetzt hier einen Laqit und schreibt sich diesen Laqit zu und behandelt ihn so wie seinen eigenen Sohn. Das ist ein Problem, weil erstens einmal würde das bedeuten, dass er als Mahram behandelt wird für die Mutter seiner Kinder und auch für die seine vermeintlichen Schwestern. Und wenn er sterben würde, würden sie ihn erben und umgekehrt. Würden sie eventuell ihren Bruder beerben, je nachdem. Für all diese Sachen sind problematisch und eine Form der Ungerechtigkeit. Und deswegen wird er hier gesondert behandelt. Und zu guter Letzt, wie sieht es mit dem Ta'rif aus? Der Ta'rif heißt Bekanntmachung. Es geht um die Bekanntmachung, dass man hier einen Laqit gefunden hat. Und dieser Laqit muss hat er Eltern und die Frage ist, wer sind seine Eltern? Und muss man hier Ta'rif machen, genauso wie man bei der Luqata Ta'rif gemacht hat? Die Antwort lautet, wenn es ein Kind ist, von dem man befürchtet, dass es verloren gegangen ist, dann muss man nach den Eltern Ausschau halten. Denn die Eltern leiden darunter immens. Und wir alle kennen die Geschichte aus dem Koran von Ja'qub a.s., als er seinen Sohn Yusuf vermisste, war er so traurig und hat so viel geweint, dass er sogar, Gott bewahre, sein Augenlicht verloren hat. Und dies, obwohl er ein Prophet war, ein geduldiger Mensch war und wusste, dass sein Sohn eines Tages zu ihm zurückkehren würde. Und welche Methode des Ta'rif man anwendet, das hängt von Ort und Zeit ab. Heutzutage zum Beispiel in Zeitungsannoncen oder anderweitig. Man verwendet die Mittel, die einem in der jeweiligen Zeit und dem Ort zur Verfügung stehen. Und man schaut, hält Ausschau nach den Eltern, denn der Prophet ﷺ sagte in einem Hadith von Abu Ayyub radiallahu anhu, wer eine Mutter von ihrem Kind trennt, den wird Allah am Tag der Auferstehung von seinen Geliebten trennen. Insofern darf man die Eltern dieses Laqit nicht verletzen, indem man einfach das Kind zu sich aufnimmt und nicht nach ihnen Ausschau hält. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.